Da reicht es nicht, einfach reinzuschreiben, wir haben über Hacker gesprochen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Es reicht nicht, die Geschäftsführung als Kollektiv zu notieren. Jeder Name muss individuell samt Funktion aufgeführt werden.
Gar keine Chance.
Keine Chance.
Schulung Digital, der B2B-Podcast für digitale Weiterbildung. Dieser Podcast wird präsentiert von Kiuno. Online-Schulungen für Ihr Unternehmen. Fokussiert, rechtssicher und sofort einsatzbereit.
Stellen Sie sich bitte einmal folgendes Szenario vor. Sie haben da ein dreiköpfiges Management-Team in einem, naja, typischen mittelständischen Unternehmen. Und die wähnen sich in absoluter Sicherheit.
Oh ja, der Klassiker.
Genau. Die denken, sie haben für dieses Jahr wirklich alles erledigt. Also sie haben brav dieses jährliche Phishing-Training für die Belegschaft durchführen lassen, haben bei allen Compliance-Videos routiniert auf dieses Gelesen und Verstanden geklickt und um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, haben sie einen der drei Vorstände auf ein ziemlich teures NIS2-Seminar geschickt.
Ja. Einer reicht ja, denken die.
Richtig. Haken dran, Thema erledigt. Die Geschäftsführung lehnt sich entspannt zurück.
Und genau in dem Moment tappen die in eine gewaltige juristische Falle. Also wirklich gewaltig.
Ja, das ist nämlich der Punkt, an dem es ernst wird. Schön, dass Sie heute wieder zuhören bei Schulung Digital. Wir werfen heute einen sehr genauen Blick auf eine trügerische Sicherheit, die gerade viele Chefetagen bedroht.
Absolut. Denn wenn die Aufsichtsbehörde, also das BSI, irgendwann anklopft, dann schauen die sich dieses eine grüne Häkchen an und winken einfach ab.
Und plötzlich droht diesem Führungstrio keine kleine Rüge mehr, sondern die direkte persönliche Haftung.
Mit dem Privatvermögen.
Richtig. Wir wollen in unserer heutigen intensiven Analyse mal klären, was genau § 38 des BSI-Gesetzes, also des BSIG, da eigentlich verlangt. Und warum eine einfache Security-Awareness-Schulung eben nicht reicht.
Ja.
Du hast uns da ja auch über suple Arbeitsmaterial mitgebracht. Lass uns das Thema doch mal gemeinsam auspacken. Wenn wir uns die Fakten aus der Recherche unserer Fachredaktion so ansehen, das Gesetz ist ja keine einfache Checkliste, oder?
Nee, absolut nicht. Es ist eigentlich eine strategische Neuausrichtung. Um zu verstehen, warum das BSI hier so unerbittlich ist, müssen wir uns kurz das Warum ansehen. Historisch gab es ja in den Chefetagen immer so eine Art, naja, glaubhafte Abstreitbarkeit.
Also dieses Plausible Deniability.
Genau. Wenn ein Cyberangriff erfolgreich war, konnte die Geschäftsführung oft sagen, also wir sind keine IT-Experten. Dafür haben wir doch unseren CISO bezahlt. Wir wussten gar nicht, wie schlimm es um unsere Systeme stand.
Die Ausrede zieht jetzt nicht mehr.
Nein, der Gesetzgeber hat dieses Schlupfloch mit § 38 ganz bewusst geschlossen. Und zwar unwiderruflich.
Also, ich bin halt kein Techie, funktioniert nicht. Wenn ich die Recherchen unserer Fachredaktion richtig deute, baut dieser Paragraf ja einen total cleveren Doppelmechanismus auf.
Richtig.
Absatz 1 verpflichtet die Geschäftsleitungen von besonders wichtigen und wichtigen Einrichtungen dazu, Risikomanagementmaßnahmen umzusetzen und zu überwachen. Und wenn sie das verpatzen, haften sie.
Das ist der erste Hebel, die Pflicht zu überwachen. Aber, und das ist der springende Punkt, der Gesetzgeber ist ja nicht naiv. Der weiß, dass ein Geschäftsführer aus dem Vertrieb oft gar nicht das Vokabular hat, um eine komplexe IT-Sicherheitsarchitektur zu bewerten. Er kann schlichtweg nicht überwachen, was er gar nicht versteht.
Und da schnappt dann die Falle aus Absatz 3 zu.
Exakt. Das Gesetz zwingt die Geschäftsleitung jetzt zur regelmäßigen Teilnahme an Schulungen, um genau diese Fähigkeiten zu erwerben. Also Praktiken des Risikomanagements zu verstehen und beurteilen zu können, welche Auswirkungen diese Risiken auf das eigene Business haben.
Das ist also, wenn ich das mal in ein alltägliches Bild übersetze, das ist im Grunde so, als würde der Staat mir nicht nur vorschreiben, dass ich für mein Firmengebäude die teuerste Alarmanlage der Welt kaufen muss, sondern er zwingt mich gleichzeitig auch noch dazu, einen intensiven Kurs zu belegen, damit ich das blinkende Bedienfeld überhaupt verstehe.
Ja. Das trifft es perfekt.
Damit ich weiß, bedeutet die rote Lampe jetzt einen Fehlalarm oder wird gerade das Rechenzentrum leergeräumt?
Genau das ist es. Es geht überhaupt nicht darum, dass der CEO plötzlich Firewall-Regeln konfiguriert.
Wäre auch fatal.
Wahrscheinlich, ja. Es geht um die reine Befähigung zur Überwachung. Diese Schulungspflicht ist kein Selbstzweck. Man kann da nicht einfach seine Zeit absitzen und nebenbei E-Mails beantworten. Sie ist das einzige Instrument, das die Leitung rechtlich überhaupt in die Lage versetzt, ihre Überwachungspflicht aus Absatz 1 zu erfüllen.
Und das betrifft ja viel mehr Unternehmen, als man ahnt, oder?
Oh ja. Jeder, der nach Anlage 2 des BSIG als besonders wichtig oder wichtig eingestuft wird. Das reicht von Energie über Logistik bis hin zur Lebensmittelproduktion.
Da stolper ich direkt über ein praktisches Problem. Wir sprechen hier immer von der Geschäftsleitung.
Ja.
Wenn ich mir jetzt einen typischen Mittelständler ansehe, wer ist denn das ganz konkret? Viele denken doch sicher, wir haben noch einen IT-Leiter. Den schicken wir dahin?
Dieser Irrglaube hält sich wirklich hartnäckig. Aber maßgeblich ist hier nicht der englische Jobtitel auf der Visitenkarte.
Sondern?
Einzig und allein die Legaldefinition im Gesetz. Paragraph 2, Nummer 13 BSIG. Und die ist glasklar. Geschäftsleitung ist jede natürliche Person, die zur Führung der Geschäfte und zur Vertretung der Einrichtung berufen ist.
Jede Person. Also in unserem Szenario vom Anfang mit dem dreiköpfigen Management-Team,
ja,
da haben sich gerade 2 von 3 Vorständen haftbar gemacht, weil ja nur einer auf dem Seminar war.
Völlig richtig. Alle 3 Personen sind einzeln und höchstpersönlich schulungspflichtig. Das BSI geht ausdrücklich davon aus, dass diese Pflicht in der Mehrheit der Fälle mehrere Personen trifft.
Krass.
Ja. Die Ausrede, wir schicken den IT-Chef und der fasst uns das dann beim Mittagessen zusammen, die funktioniert rechtlich nicht. Delegieren.
Wow. Okay, das ist natürlich ein radikaler Einschnitt in den Terminkalender der Chefetagen. Und das führt uns direkt zum nächsten Punkt, den unsere Fachredaktion rausgearbeitet hat. Die Häufigkeit.
Mhm. Ein großes Thema.
Das Gesetz spricht ja von regelmäßig. Für jemanden im Unternehmen bedeutet regelmäßig doch normalerweise, ich stelle einen Serientermin ein. Jedes Jahr am 1. März gibt es das große Update. Haken dran.
Das ist eine sehr bequeme, aber leider völlig falsche Interpretation.
Okay.
Viele Artikel im Netz sprechen von einer jährlichen Pflicht. Aber das BSIG macht zu Intervall und Dauer gar keine konkreten Vorgaben, die über das Wort regelmäßig hinausgehen. Ein starrer Jahresturnus existiert im Gesetz schlichtweg nicht.
Sondern? Wie legt das BSI das aus?
Das BSI hat da einen viel intelligenteren Ansatz. Es geht um anlassbezogene Schulungen.
Anlassbezogen, das heißt, ich reagiere auf Veränderungen in der Realität, nicht auf das Kalenderblatt.
Ganz genau. Die Behörde benennt 4 wesentliche Auslöser.
Lass hören.
Erstens ein Wechsel in der Geschäftsleitung. Wenn ein neuer Kopf dazukommt, muss der das spezifische Risikoprofil kennen.
Macht Sinn.
Zweitens, signifikante Änderungen in den Geschäftsprozessen. Drittens, eine Änderung der Risikoexposition, also wenn sich die Bedrohungslage drastisch verschärft. Und viertens, signifikante Änderungen bei geplanten Risikomanagementmaßnahmen.
Das ist strategisch absolut logisch. Nehmen wir an, ein Logistikunternehmen führt im Oktober eine neue cloud-basierte Software ein.
Mhm.
Plötzlich liegen riesige Datenmengen in der Cloud. Schnittstellen werden geöffnet. Die Risikoexposition ändert sich total.
Richtig.
Da nützt es dem Geschäftsführer ja herzlich wenig, dass er im Januar irgendeine allgemeine Schulung hatte. Er muss jetzt zu diesem Anlass geschult werden.
Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Wer diese 4 Anlässe im Blick behält, schützt sein Unternehmen tatsächlich. Ein stumpfer Kalendereintrag geht an der tatsächlichen Risikolage meistens komplett vorbei.
Und die Form? Muss das ein Tagesseminar sein?
Die Form ist im BSI eigentlich zweitrangig. Ob das jetzt ein mehrstündiger Block ist, interaktiv oder dezentral, wichtig ist, dass der Anlass stimmt.
Aber wenn die Form so frei ist, wird ja die Dokumentation umso wichtiger.
Absolut.
Und da hast du uns ja heute wieder was mitgebracht. Ich habe mir dieses PDF angesehen, diesen NIS-2-Schulungsnachweis. Und ich war echt überrascht, wie detailliert das aufgebaut ist.
Ja, das ist keine einfache Anwesenheitsliste.
Nee, überhaupt nicht. Das ist nicht diese Liste am Konferenzraum, wo man schnell seinen Kürzel hinsetzt. Das baut einen extrem spezifischen Papiertrail auf.
Aus gutem Grund. Das BSI verlangt, dass dieser Nachweis aufbewahrt und auf Verlangen vorgelegt wird. Eine formlose Liste fällt bei der Prüfung sofort durch. Unser Template hier deckt exakt die 4 Mindestangaben ab.
Gehen wir die 4 Punkte doch mal durch. Für Sie als Zuhörende, Sie finden das Dokument natürlich später in den Shownotes.
Genau. Kostenlos zum Runterladen.
Also, Punkt 1 sind die reinen Angaben zur Schulung. Titel und Anbieter. Das ist noch Standard. Aber bei Punkt 2 wird es direkt streng. Die teilnehmenden Personen. Ich sehe hier in deiner Vorlage, dass wirklich jeder Name und die exakte Rolle einzeln aufgeführt werden muss. Da gibt es Checkboxen für jede Person.
Weil, wie wir ja vorhin besprochen haben, die stellvertretende Teilnahme rechtlich ungültig ist.
Der Prüfer will auf einen Blick sehen, ob Geschäftsführer A, B und C persönlich anwesend waren.
Okay, Punkt 3 sind die Rahmendaten, also Datum, Uhrzeit, Dauer und das genaue Format, Präsenz, online und so weiter.
Ja.
Aber Punkt 4 ist für mich der kritische Teil, die Inhalte. Da reicht es nicht, einfach reinzuschreiben, wir haben über Hacker gesprochen, oder?
Nein, überhaupt nicht. Die behandelten Inhalte müssen detailliert benannt werden. Und zwar mit einem direkten Bezug zu § 38 Absatz 3 BSIG.
Das heißt?
Ein Prüfer muss aus diesem Dokument sofort erkennen können, dass es um die Erkennung spezifischer Risiken ging, um Managementpraktiken und um die geschäftlichen Auswirkungen auf die Dienste des Unternehmens.
Mhm.
Das Curriculum muss glasklar auf die strategische Überwachung einzahlen.
Weißt du, ich habe mir das Dokument Zeile für Zeile angesehen. Und dabei kam für mich der absolute Aha-Moment unserer Recherche.
Welcher?
Ich trage den Anbieter ein, die Namen, das Curriculum. Ich dokumentiere alles penibel. Aber es fehlt ein Feld.
Ah, ja.
Es gibt nirgendwo Platz für eine Note. Kein Multiple-Choice-Test am Ende. Kein IHK-Zertifikat, das sagt, Sie haben bestanden. Das Gesetz zwingt mich zur Schulung, aber es gibt keine formelle Prüfung.
Das ist eine fundamentale Erkenntnis. Und sie ist gewollt.
Echt?
Ja. Eine Dokumentation belegt nach Auffassung des BSI lediglich die regelmäßige Teilnahme. Sie belegt eben nicht die Vermittlung ausreichender Kenntnisse. Weder das Gesetz noch die Behörde fordern eine schriftliche Prüfung.
Aber warte mal, wie weiß ich denn dann nach, dass ich in der Schulung nicht nur physisch anwesend war, da dass ich nicht die ganze Zeit auf dem Smartphone getippt habe?
Jetzt sind wir am entscheidenden Punkt. Die eigentliche Prüfung findet nicht auf dem Papier statt,
sondern
der wahre Lernerfolg zeigt sich laut BSI darin, dass die Geschäftsleitung danach aktiv, fundiert und nachvollziehbar an Entscheidungen im Risikomanagement mitwirkt.
Verstehe. Das heißt, das teuerste Zertifikat ist völlig wertlos, wenn ich als Geschäftsführer beim Thema IT-Sicherheit danach wieder alles blind abnicke?
Exakt.
Wenn ich also lerne, wie kritisch Ransomware ist und eine Woche später stimme ich dafür, das Budget für IT-Sicherheit um 30% zu kürzen,
dann wird die Aufsichtsbehörde bei einem Vorfall auf diese Entscheidung schauen und sagen, ihre Schulung war offensichtlich ineffektiv.
Wahnsinn.
Ja. Sie haben die Risiken nicht sachgerecht bewertet, sie haben ihre Überwachungspflicht verletzt.
Das ist ja ein enormer Paradigmenwechsel.
Absolut. Dieser Schulungsnachweis darf niemals isoliert in irgendeinem HR-Ordner verstauben. Er gehört zwingend zusammen mit den Protokollen der Risikomanagement-Entscheidungen der Geschäftsführung abgeheftet.
Nur die Kombination beweist das. Das verknüpft Theorie und Praxis wirklich dramatisch. Und das erklärt auch perfekt die beiden Zuschriften aus der Hörerschaft, die wir bekommen haben.
Ja, die passen super dazu.
Schauen wir uns den ersten Fall an. Der kommt von Michael aus dem Maschinenbau. Er schreibt, sie bereiten sich gerade auf die Dokumentationspflichten vor. Und weil die Pflicht jede Person der Geschäftsleitung trifft, haben sie ein massives Zeitproblem.
Das höre ich oft.
Seine Frage ist jetzt, ist es rechtlich zulässig, dass bei drei Geschäftsführern aus Effizienzgründen nur einer teilnimmt und die Inhalte dann im Rahmen eines Train-the-Trainer-Konzepts weitergibt?
Ja, dieser Effizienzgedanke ist im Alltag völlig normal. Ressourcen sind knapp. Aber juristisch führt das direkt in die Katastrophe.
Weil die Pflicht an der natürlichen Person haftet.
Genau. Die Schulungspflicht haftet an der natürlichen Person, die im Handelsregister steht. Wenn das BSI ein Bußgeld gegen das Unternehmen verhängt, kann das Unternehmen auf das Privatvermögen des Geschäftsführers zurückgreifen, wenn der seine Pflichten verletzt hat.
Mhm.
Und eine Delegation der Schulung ist ausgeschlossen. Wenn Michael das so durchzieht, haben zwei der drei Geschäftsführer einen massiven Compliance-Verstoß begangen.
Klares Nein also. Das schließt nahtlos an unseren zweiten Fall an. Sarara arbeitet als Informationssicherheitsbeauftragte in der Logistikbranche.
Mhm.
Und sie schreibt, ihr Unternehmen agiert eigentlich sehr vorbildlich. Sie führen für die gesamte Belegschaft, ausdrücklich inklusive der Leitungsebene, eine jährliche Security-Awareness-Schulung durch.
Okay.
Sie fragt jetzt, ob die Geschäftsleitung damit die Anforderungen aus dem BSIG schon erfüllt. Auf den ersten Blick könnte man ja sagen, oh, Sicherheit ist Sicherheit.
Auch hier müssen wir die Illusion leider nehmen.
Mist.
Was Sarahs Unternehmen da macht, ist exzellent und notwendig. Aber es erfüllt nicht die Anforderungen an die Geschäftsleitung. Das sind zwei völlig unterschiedliche Baustellen.
Wo liegt da der genaue Unterschied?
Die klassische Mitarbeitenden-Schulung basiert auf § 30 Absatz 2 Nummer 7 BSIG. Der Zweck ist Cyberhygiene.
Also klicke nicht auf den Phishing-Link.
Die Schulung für die Geschäftsleitung nach § 38 Absatz 3 operiert auf einer völlig anderen Flughöhe.
Auf der strategischen.
Richtig. Es geht um strategisches Risikomanagement. Ein Geschäftsführer muss verstehen, was es für die Existenz des Unternehmens bedeutet, wenn ein zentraler Dienstleister gehackt wird. Er muss Budgets freigeben können. Eine Phishing-Schulung bereitet niemanden auf so komplexe Überwachungspflichten vor.
Das heißt, die Leitung muss faktisch beide Schulungen machen: die taktische Cyberhygiene und die strategische Risikobewertung.
Ganz genau.
Das zeigt wirklich, wie tiefgreifend diese Gesetzgebung in die Unternehmenssteuerung eingreift. Wenn wir das jetzt alles mal pragmatisch bündeln, was sind unsere konkreten Tipps?
Also für die Führungskräfte, sprich Vorstände und Geschäftsführer, hören Sie auf, das Thema als lästige Checkliste zu betrachten. Es ist ein dynamischer Prozess. Wenn Sie expandieren, wenn ein neuer Vorstand anfängt oder Sie eine neue Technologie einführen,
dann muss geschult werden.
Genau. Das sind die Momente. Nicht erst im Dezember, kurz vor Jahresabschluss.
Und für die Mitarbeitenden? Also Compliance, HR, die ganzen L&D-Leute, die das im Hintergrund organisieren?
Arbeiten Sie präzise. Nutzen Sie für die Dokumentation zwingend die vier strengen Kriterien des BSI, wie in unserem Arbeitsmaterial.
Dem PDF.
Genau. Und der wichtigste operative Hebel: verzahnen Sie die Theorie mit der dokumentierten Praxis. Heften Sie die Schulungsnachweise immer direkt an die Vorstandsprotokolle zum Risikomanagement.
Nur so baut man eine Nachweiskette auf, die einem BSI-Audit standhält.
Richtig.
Bevor wir uns für heute verabschieden, möchte ich noch einmal auf diesen einen faszinierenden Gedanken zurückkommen, den mit der fehlenden Prüfung.
Ja, der ist wichtig.
Das BSI sagt ja ganz offen, der wahre Lernerfolg zeigt sich nicht in einem Zertifikat, sondern in den fundierten Risikoentscheidungen der Geschäftsleitung. Und das wirft für mich eine sehr provokante Frage auf.
Welche?
Was passiert eigentlich im Ernstfall? Nehmen wir an, ein Cyberangriff auf das Unternehmen ist erfolgreich. Die Produktion steht still, der Schaden geht in die Millionen. Wird ein Richter dann wohlwollend auf das perfekt ausgefüllte Dokumentations-PDF schauen und sagen, naja, wenigstens waren Sie in der Schulung? Oder wird er urteilen, dass die Tatsache, dass das Unternehmen trotz Schulung so eklatant ungeschützt war und falsche Entscheidungen getroffen wurden, der ultimative juristische Beweis dafür ist, dass die Schulung letztlich doch unzureichend war?
Das ist exakt die Frage, bei der die persönliche Haftung und die strategische Verantwortung unweigerlich verschmelzen.
Absolut.
Eine Frage, die wirklich jeder CEO mal mit in die nächste Managementsitzung nehmen sollte.
Ein Gedanke, der definitiv nachwirkt. Denken Sie mal in Ruhe darüber nach. Die Shownotes mit dem kostenlosen, ausfüllbaren NIS-2-Schulungsnachweis-PDF finden Sie natürlich direkt hier in der Folgenbeschreibung.
Laden Sie es sich runter, es hilft wirklich.
Wir hoffen, diese heutige Analyse hat Ihnen geholfen, die rechtlichen Mechanismen besser zu durchblicken. Vielen Dank, dass Sie uns Ihr Gehör geschenkt haben. Wir bedanken uns fürs Zuhören bei diesem Deep Dive. Machen Sie es gut.
Auf Wiederhören.